NDR Info. Themen des Tages.
Heute Abend sprechen wir über die Erleichterung auf der einen Seite, dass der große Gipfel in Washington nicht im Chaos endete, obwohl der US-Präsident zuletzt auch so wie Putins Unterhändler wirkte. Und wir sprechen darüber, wie geschlossen sich die Europäer an Selenskys Seite präsentierten, mit starken Bildern. Aber wir wollen auch realistisch einschätzen, welche Fragen immer noch offen sind und ob die Krisendiplomatie der letzten Tage, heute auch auf EU-Ebene, wirklich zu einem Frieden für die Ukraine führen. Ob Putin und Selenskyj sich wirklich zu zweit treffen oder Russland Zeit schindet und weiter angreifen wird. Dazu hören Sie die Militärexperten Nico Lange bei uns im Interview. Ich bin Nina Zimmermann und wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Das sind die Themen des Tages heute am Dienstag, der 19. August. Ja, Freitag war noch Alaska, gestern Washington DC und heute spielt die Musik in Europa. Mittags hat sich die sogenannte Koalition der Willigen per Videokonferenz zur Ukraine ausgetauscht. Die Staats- und Regierungschefs von Kanada zum Beispiel mit dabei, Japan, die Türkei oder eben die europäischen Länder. Und danach konferierten die EU-Länder nochmal per Videokonferenz. Denn von Trump kam ja gestern wenig Verbindliches in Washington. Liefern die Europäer heute mehr? Ich habe mit unserem Brüssel-Korrespondenten Thomas Spickhofen gesprochen und wir haben die schwierigsten Punkte uns nochmal angeschaut. Das Thema Waffenstillstand zum Beispiel. Trump lehnt ihn ab, Merz und Macron fordern ihn als Voraussetzung für Friedensverhandlungen. Bleibt es dabei aus Sicht der Europäer?
Ich würde sagen, das ist im Moment im Fluss. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, hat ja selbst bereits gesagt, er sei für ein Gespräch ohne Vorbedingungen bereit. Das hieße ja eben auch ohne Waffenstillstand. In der EU selbst versucht man das Ganze im Moment semantisch zu lösen, indem man sagt, naja, ob wir jetzt Feuerpause, Waffenruhe, Waffenstillstand oder wie auch immer oder Friedensabkommen das Ganze nennen, das ist letztlich egal. Es kommt eigentlich nur darauf an, dass möglichst bald die Waffen schweigen. Das wollen aber wahrscheinlich alle, nur zu welchem Preis. Darüber gehen dann die Meinungen aus.
Ja, und was ist, wenn Putin jetzt sagt zum Waffenstillstand oder eben auch zu diesem direkten Gipfel mit Selenskyj? Weil das zeichnet sich auch ab. Im Kreml spricht man wohl von Konsultationen auf unteren Ebenen. Bereitet man sich also bei der EU auch darauf vor, was passiert, wenn jetzt, sagen wir, binnen zwei Wochen es zu keinem Treffen zwischen Russland und der Ukraine kommt?
Ja, das zeigt man, dass man ein bisschen darauf hören muss, was die anderen sagen. Alle Pläne hängen irgendwie daran, was die anderen tun, was zum Beispiel Moskau, was Putin jetzt in diesem Fall damit macht, ob das ein Waffenstillstand oder ein Abkommen ist, ob das ein Treffen zu zweit, zu dritt, zu viert oder wie gesagt auf unterer Ebene, auf technischer Ebene sein wird, wann das stattfinden wird, unter welchen Voraussetzungen das stattfinden wird. Immer ist die Frage, was Moskau, was Putin zulässt. Und das zeigen ja diese Tage leider auch ein bisschen, dass die EU zwar mit am Tisch sitzt, auch gehört wird, aber was passiert, das entscheiden letztlich andere. Die Dynamik der vergangenen Tage hat da so ein bisschen drüber hinweggetäuscht. Auch, dass man ja weiterhin von den Amerikanern abhängig ist. Man hat das wieder gesehen, militärisch sowieso und im Moment sogar diplomatisch.
Und wir können ja das Thema Sicherheitsgarantien uns auch noch anschauen, weil das steht jetzt als Überschrift ja auch über allem. Vielleicht der entscheidende Knackpunkt. Trump ließ das noch alles sehr im Wagen. Aber die EU muss das jetzt irgendwie mit Inhalt und Perspektive füllen. Zeichnet sich ab, was man aus Europa hinaus leisten kann und will?
Ich glaube, in Europa ist man vor allen Dingen froh, dass man in Sachen Sicherheitsgarantien offenbar die Amerikaner mit an Bord hat. Wobei die Äußerungen von Donald Trump auch in dieser Hinsicht sehr vage geblieben sind. Mehr haben wir heute auch nach den Schaltkonferenzen nicht erfahren. Es gab ein kurzes Statement von Antonio Costa, dem Ratspräsidenten, der dazu eingeladen hatte. Da ging es natürlich einmal darum, die anderen, die nicht in Washington dabei waren und es nur am Fernsehen verfolgen konnten, mal so richtig ins Boot zu holen und in Kenntnis zu setzen. Und er hatte zwei Botschaften nach dieser Schaltkonferenz. Erstens, wir sind uns einig und zweitens, gut, dass die Amerikaner bei den Sicherheitsgarantien mit dabei sind. Da hat er sich auf Donald Trump berufen, der das aber, so wie ich es verstanden habe, auch immer noch so ein bisschen offen gelassen hat. Da war ein bisschen von Koordination die Rede. Also so ganz felsenfest und fix ist das noch nicht. Und Europa sagt nur, wir tragen gern unseren Teil dazu bei, aber so richtig weiß man noch nicht, was das sein wird und was dann auch wirklich belastbar von den Amerikanern kommt.
Wir haben es ja schon von Großbritannien und Frankreich vor einigen Wochen mal gehört, dass man sich dort eine Ukraine-Mission, wie auch immer sie geartet ist, vorstellen könnte. Wäre das eine Zerreißprobe, wenn Deutschland, wenn wir als starkes und reiches Land da nicht bei einer solchen Mission mit dabei wären?
Wenn Deutschland nicht dabei wäre, das halte ich eigentlich für unvorstellbar. Als größtes Land Europas, dazu noch mit einem neu angemeldeten und ja auch gelebten Führungsanspruch des Bundeskanzlers Friedrich Merz. Aber wie gesagt, alles im Bereich der Spekulation. Wir wissen nicht, wie solche Sicherheitsgarantien aussehen sollen, welche Rolle die Amerikaner übernehmen, was die Europäer tun sollen und welche Aufgaben dann auf Deutschland zufallen.
Soweit die Einschätzung und Information aus dem ARD-Studio Brüssel von Thomas Spickhofen. Russische Politiker spotten nach dem Trump-Treffen über die Europäer. Der frühere Präsident und heutige Hardliner Dmitri Medvedev schrieb online: Die antirussische kriegstreiberische Koalition der Willigen ist daran gescheitert, sich gegen Trump durchzusetzen, auch wenn Europa sich ihm angebiedert habe. Und der russische Außenminister Lavrov bremst die Erwartung an ein zeitnahes Treffen auf Präsidentenebene. Sowas müsste äußerst sorgfältig vorbereitet werden. In der Ukraine gibt es durchaus viel Lob und Hoffnung nach diesen Gipfeln. Aber, und wem kann man das verdenken, es überwiegt hier auch die Skepsis, zumal die russischen Angriffe ja massiv weitergehen. Und der ukrainische Außenminister fordert nach den neuen nächtlichen russischen Angriffen ein Dreier-Gipfeltreffen, also mit Russland, aber eben auch mit den USA. Und wir haken jetzt hier in den Themen des Tages nach, wie die deutschen Reaktionen auf die Ukraine-Gespräche in Washington ausfallen. Mein Kollege Gabor Hallas nimmt uns nochmal mit ins Weiße Haus zu diesem langen Tisch, an dem die 8 Europäer gestern neben Donald Trump Platz genommen haben. Und er blickt vor allem auf die Rolle von Bundeskanzler Friedrich Merz, der ja diese Reisegruppe so erst auf den Weg gebracht hatte.
Ein Tisch im Weißen Haus, in der Mitte der US-Präsident gegenüber der ukrainische. Und sie sind eingerahmt von anderen Europäern.
Well, thank you very much. It's a great honor.
I really want to thank you.
The first one is security guarantees.
Everybody around this table is in favor of peace.
Sie bedanken sich bei Donald Trump und wollen Frieden. Der Bundeskanzler sitzt ganz außen an diesem Tisch und Friedrich Merz stellt eine klare Forderung.
To be honest, we all would like to see a ceasefire.
Der Kanzler fordert einen Waffenstillstand. Der ist noch nicht erreicht und Friedrich Merz weiß auch, es wird kompliziert und lange dauern. Und trotzdem tritt nach 5 Stunden ein Bundeskanzler vor Kameras und Mikrofone, der zufriedener ist, als er selbst dachte.
Das hätte auch anders verlaufen können, aber meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden.
Der Außenminister schaut vom anderen Ende der Welt zu. Johann Wadephul ist auf Reisen, gerade in Japan.
Das gibt das erste Mal eine ernsthafte Chance, dass dieser schreckliche Krieg, der ja zum Teil tagtäglich eine 4-stellige Zahl von Opfern fordert, zu einem Ende gebracht werden kann. Und dafür lohnt jeder Einsatz.
Aber jeder Einsatz ist umsonst, wenn sich einer nicht bewegt. So sieht es der deutsche Außenminister.
Und das ist Präsident Putin. Klar bleibt nach Washington, ein Friedensschluss braucht starke Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Daran arbeiten wir. Dazu sind wir und die Amerikaner bereit.
Sicherheitsgarantien heißt, die Ukraine muss sich darauf verlassen können, dass sie in Zukunft nicht erneut angegriffen wird. Aber wie kann das gelingen? Mit Truppen, vielleicht sogar mit deutschen Soldaten in der Ukraine? Da ist noch nichts entschieden, sagt der Bundeskanzler.
Es geht ja hier nicht nur um das Territorium der Ukraine. Es geht um die politische Ordnung Europas. Und dass wir daran auch als Bundesrepublik Deutschland ein hohes Interesse und eine hohe Verantwortung haben, uns zu beteiligen, ist für mich klar.
NATO-Soldaten in der Ukraine, die Russischen gegenüberstehen, das könne sehr gefährlich werden, sagt der Chef der Linken, Jan van Aken, im ZDF.
Und wir kennen das aus allen Friedensschlüssen. Da gibt es immer noch Scharmützel, da gibt es Missverständnisse, da gibt es Provokationen. Und da ist die Gefahr, dass es plötzlich zum großen Krieg kommt, so groß. Ich finde, wir müssen auch über andere Optionen nachdenken. Und die wichtigste wäre Vereinte Nationen. Warum habe ich kein Wort über die Vereinten Nationen gehört?
Ganz ähnlich sieht es auch Rolf Mützenich im Deutschlandfunk. Früher war er Fraktionschef der SPD, heute Außenpolitiker.
Was hätten denn solche Truppen für Aufgaben? Gibt es Entflechtungen? Wer kann sozusagen auch Erfahrungen einbringen? Ich würde mir wünschen, dass wir viel stärker darüber diskutieren, können wir die Vereinten Nationen, können wir wenigstens die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit ihrer großen Expertise auch dafür gewinnen?
Auf dem Tisch liegt auch die Frage, gibt die Ukraine Gebiete ab? Gezwungen werden dürfe sie nicht, sagt der Bundeskanzler. Und der ukrainische Botschafter Oleksij Makeyev sagt, Putin dürfe keinen Blankoscheck bekommen.
Wenn jemand ihr Haus betritt und ihnen Esszimmer und Terrasse wegnimmt, werden sie es nicht sehr gerne abgeben. Ihre Lieben werden sie auch nicht dem Räuber überlassen.
Der spontane Gipfel in Washington, er endete nicht im Eklat. Aber bis zu einem Frieden, da sind sich die Europäer einig, liegt noch viel Arbeit vor ihnen.
Und genau das haben die Europäer ja heute untereinander auch noch einmal besprochen. Wir erleben gerade zur Ukraine eine wirkliche Dynamik. Eine, der sich auch die Staats- und Regierungschefs gestern nicht entziehen konnten. Das Treffen mit Trump ging ja länger als erwartet, inklusive einem Anruf in den Kreml. Aber wie realistisch ist es, dass wir wirklich an einem Wendepunkt stehen? Darüber habe ich mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange gesprochen. Er lehrt Militärgeschichte an der Universität Potsdam und war lange auch in leitender Funktion im Verteidigungsministerium, gilt als Kenner der Ukraine und Russlands. Ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, überall diese positiven Bilder, Regierungschefs, die lächeln, Merz spricht von übertroffenen Erwartungen. Aber Nico Lange sagt, wir sollen uns davon nicht täuschen lassen. Was sieht er, was vielleicht viele übersehen?
Naja, also dass man das fragile Ego und die fragile Psychologie von Donald Trump handeln muss, das weiß jetzt jeder. Da gab es ja auch einige, die da schon Schlimmes erlebt haben. Insofern sagen jetzt alle nur noch Freundlichstes und finden ihn toll und sagen eben, wie gut er das macht. Und das sorgt für gute Stimmung. Aber der Krieg geht ja weiter. Es gibt keinen Waffenstillstand. Und zu dem Thema Sicherheitsgarantien gibt es Bewegung, weil die USA jetzt sagen, wir machen mit. Aber was das genau bedeutet, was auch die eigenen Beiträge sind, darüber gibt es Uneinigkeit. Und es sind viele Fragen zu klären und man sollte nicht mit Wunschdenken an diese Dinge rangehen. Vielleicht ist auch diese Showdown-Logik, der wir alle verfallen sind, nicht ganz richtig zu denken. Da gibt es ein Treffen und dann ist alles anders, weil in Wahrheit sind das langwierige und sehr komplizierte Prozesse.
Es steht ja der große Verdacht im Raum, vielleicht auch die berechtigte Befürchtung, Russland wird einen Frieden weiter verzögern, weiter angreifen. Greift ja auch an aktuell. Sehen Sie denn überhaupt Anzeichen, dass Russland diesen Krieg beenden möchte?
Also, dass Russland Krieg will, kann man ja allein an der Tatsache erkennen, dass Russland den Krieg angefangen hat und den Frieden gebrochen hat. Also jetzt zu denken, Putin will eigentlich Frieden, ist ja, sage ich mal, eine gewagte Hypothese. Der hat ja den Krieg angefangen und wegen ihm gibt es ja überhaupt den Krieg. Der Druck scheint nicht ausreichend zu sein, dass Putin tatsächlich jetzt etwas anderes machen will, als weiter anzugreifen. Für die russische Seite ist es unter Umständen ganz bequem, immer wieder diese schleppenden Gespräche zu veranstalten, wo nichts dabei herauskommt und gleichzeitig den Krieg weiterzuführen. Also man kann aus russischer Perspektive kann man reden und schießen gleichzeitig. Das ist ein eklatanter Widerspruch zu denen, auch bei uns, die ja immer sagen, wenn geredet wird, würde nicht geschossen. Russland beweist das Gegenteil.
Und was macht das mit all diesen offenen Fragen, mit dem Waffenstillstand, mit einem weiteren Gipfeltreffen, Zweier- oder Dreiertreffen, mit den Sicherheitsgarantien?
Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass nachdem alle gesagt haben, Gebietsabtretungen sind die Zauberformel, dass nicht alle jetzt sagen, Sicherheitsgarantien sind die Zauberformel. Sicherheitsgarantien müssten ja dazu dienen, Russland nach einem Waffenstillstand, den man erstmal erreichen muss, von erneuten Angriffen auf die Ukraine abzuhalten. Da sind sehr viele militärische Fragen damit verbunden. Also was leisten die Streitkräfte der Ukraine, die sicherlich da in erster Linie stehen? Gibt es eine europäische Militärpräsenz in der Ukraine? Welche Fähigkeiten werden da eingebracht? Und was ist die Rolle für die Amerikaner? Denn das ist ja der neue Punkt, dass die Amerikaner da jetzt mitmachen wollen. Aber keiner weiß genau, was bedeutet das eigentlich. Immerhin gibt es einen Auftrag des US-Präsidenten an den Sicherheitsberater und Außenminister Marco Rubio, jetzt das Konzept für die US-Beteiligung an Sicherheitsgarantien zu entwickeln. Und da jetzt ins Konkrete zu kommen und nicht so wolkig die Zauberformel Sicherheitsgarantien auszusprechen, sondern konkret auszubuchstabieren, was das bedeutet und was das auch an schmerzhaften Fragen mit sich bringt, das finde ich ist jetzt eine wichtige Aufgabe. Im Übrigen auch für Deutschland, weil wir werden ja kaum sagen können, wir wollen robuste Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber das sollen bitte schön andere machen.
Das nehme ich gerne auf. Was kann denn, was muss Deutschland da leisten?
Ja, es gibt die Frage der Ausstattung der Streitkräfte der Ukraine. Da hat Deutschland wie andere auch sich committed. Und es gibt jetzt ja auch einen Weg, die militärischen Fähigkeiten, die man in Europa nicht bekommen kann, weil wir die schlicht und einfach bisher nicht haben oder nicht produzieren, in den USA zu kaufen. Der Bundeskanzler hat ja maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Weg eröffnet wurde. Das ist gut. Also da ist Deutschland dabei. Es gibt die Frage der europäischen Militärpräsenz in der Ukraine, wo Deutschland aus meiner Sicht nicht abseits stehen können wird. Da ist dann die Frage, was bringt man da ein? Also es geht überhaupt gar nicht um Soldaten an einer Kontaktlinie, die da patrouillieren. Ich glaube, das ist Unsinn. Es geht um die Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine, zum Beispiel mit einer Luftwaffe, die in der Ukraine stationiert wird. Wenn die britische Luftwaffe Typhoon-Flugzeuge da einbringt, sowas hat Keir Starmer mal gesagt, dann ist natürlich zum Beispiel der deutsche Eurofighter damit kompatibel. Also um solche Überlegungen wird es gehen. Und dann geht es natürlich auch um politische Koordinierung. Also wer spricht mit wem, sollte Russland einen künftigen Waffenstillstand brechen? Was hat dann genau zu passieren? Hat man das auch geübt? Weil man muss ja dann solche Sicherheitsgarantien, um sie glaubwürdig zu machen, muss man ja üben. Und es muss klar sein, es passiert etwas oder es würde etwas passieren, wenn Russland die Ukraine wieder angreift. Also die Hausaufgaben machen und stark auftreten, in dieser Rolle sehe ich da einen deutschen Regierungschef.
Sagt der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Nico Lange zur Krisendiplomatie und dem Versuch der Ukraine, so jetzt Frieden zu bringen. Die Aufgabe für die Europäer ist gewaltig. Das kommentiert jetzt Sabrina Fritz aus dem ARD-Studio Brüssel. Sie ist der Meinung, die Europäer haben in Washington den Eindruck hinterlassen, dass sie dieser Aufgabe gewachsen sind.
NDR Info. Die Meinung.
Die Aufregung war groß. Kurzfristiger Termin mit Trump. Urlaubspläne wurden umgeschmissen, Anzüge besorgt, Begrüßungsformeln einstudiert. Jedes Fitnessband hätte wohl einen extrem hohen Stresspegel bei den Besuchern aus Europa angezeigt. Aber was ist jetzt, nach ein paar Stunden Schlaf und dem ersten Kaffee, von diesem Treffen geblieben? Die Ergebnisse würden in ein Zuckertütchen passen. Bei den Sicherheitsgarantien ist Trump bereit, so wörtlich auszuhelfen. Das heißt, die USA werden die Ukraine in Zukunft nicht völlig schutzlos im Regen stehen lassen, aber wie genau dieser Schutzschirm aussehen wird, ist völlig offen. Alle weiteren Beschlüsse lassen sich nur mit dem russischen Präsidenten Putin umsetzen. Ob Waffenstillstand oder ein Treffen mit Zelensky, wenn der Kreml nett sagt, war die ganze Aufregung umsonst. Für diesen Fall haben die gestressten Europäer keinen Plan B nach Hause mitgebracht. Von Druck oder weiteren Sanktionen gegen Russland war nicht die Rede. Es war ein Treffen der Symbole, nicht der Ergebnisse. Der ukrainische Präsident Zelensky wurde nicht alleine in die Höhle des Löwen geschickt. Gut sichtbar haben ihn NATO und EU eingerahmt. Eine wichtige Botschaft. Die zweite, Trump bekam vielleicht zum ersten Mal den Eindruck, wie mächtig dieser EU-Club sein kann. Wenn Vertreter der größten Industrienationen gemeinsam auftreten und gemeinsame Forderungen abgeben, ist das auch ein starkes Symbol. Und man fragt sich, warum erst jetzt? Hätte man diese Initiative nicht schon ein, zwei Jahre früher starten können? Die transatlantischen Beziehungen sind nach diesem Treffen auf jeden Fall wieder enger. Aber diese Reise war ja keine Paartherapie, sondern es geht darum, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden und Europa vor künftigen Angriffen zu schützen. Diesem Ziel ist man nur wenige Zentimeter näher gekommen. Der Marathon beginnt erst und er muss in Bestzeit gelaufen werden, denn mit jeder Stunde, die verstreicht, sterben Menschen. Die Aufgabe für die Europäer ist gewaltig. Sie haben in Washington den Eindruck hinterlassen, dass sie ihr gewachsen sind. Wenn nicht, sieht Europas Zukunft düster aus.
Die Meinung von Sabrina Fritz aus dem ARD-Studio Brüssel. Unser Thema des Tages heute. Und auch Thema in der Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien, die Sie jetzt übrigens schon in der ARD-Audiothek hören können. Oder Sie warten, um kurz nach sechs läuft sie hier bei NDR Info. Und damit richten wir unseren Blick auf den Nahen Osten. Auch dort gibt es immer wieder neue Entwicklungen. Zuletzt die Massenproteste. Hunderttausende gehen gegen die Kriegspläne von Israels Premier Netanyahu auf die Straße und kämpfen auch weiter um die Freilassung der Hamas-Geiseln, während die Terrororganisation Hamas wohl zu einer Waffenruhe bereit ist, was Israel aktuell prüft. Unterdessen leiden die Menschen im Gazastreifen weiter, denn mit der Intensivierung der israelischen Angriffe mit weiterer Vertreibung sind laut UN Hunderttausende vom Hunger bedroht, brauchen dringend Zugang zu Wasser und Nahrungsmitteln. Der Krieg im Gazastreifen hat alles verändert, sagt der Rostocker Arzt Amar Mardini. Mehrfach reiste der Mediziner in das Kriegsgebiet, um Hilfe zu leisten. Unser Kollege David Pilgrim hat ihn getroffen.
Amar Mardini ist Mitte 30. Seit einem Jahr arbeitet er als Arzt in Weiterbildung an der Rostocker Universitätsklinik. Mardini stammt aus Schwaben. Sein Vater ist Syrer, seine Mutter Deutsche. In den vergangenen Monaten war er immer wieder für eine Hilfsorganisation unter dem Dach der Weltgesundheitsorganisation WHO im Gazastreifen. Ein dicht besiedeltes Gebiet zwischen Mittelmeer und Israel. Im vergangenen Jahr lebten dort noch mehr als 2 Millionen Menschen. Der Krieg verändert alles, sagt Mardini.
Es ist einfach nur Trümmer, eine Trümmerlandschaft. Ein Haus steht vielleicht noch mal zwischendrin, aber sonst ist drumherum einfach nur Trümmer. Man muss sich vorstellen, wir fahren ja Krankenwagen, die eigentlich nicht für Kampfgebiete gemacht worden sind, sondern es sind ja ganz normale Krankenwagen. Die Straßen sind fast unpassierbar, sodass wir im Prinzip in Händen und Schaufeln erstmal die Trümmer zur Seite schaufeln mussten und trotzdem stecken geblieben sind im Sand.
Manchmal haben sein Team und er echte Erfolge wie diesen. Der Hilferuf eines Mannes im Rollstuhl erreicht Mardinis Team. Seit Tagen sitzt der Mann im Chaos unter Trümmern fest und kommt nicht raus. Mardinis Team findet ihn und kann ihn retten. Aber sie können nicht allen helfen.
Als ich im Feldkrankenhaus in der Notaufnahme gearbeitet habe, war eine 40-jährige Frau in die Notaufnahme gekommen. Gestützt von der Tochter, chronisch mangelernährte Frau. Was irgendwie schwer war in dem Moment, war, weil wir darüber diskutieren mussten, ob wir diese Patientin überhaupt aufnehmen. Ja, weil wir gesagt haben, wir können das Grundproblem ja nicht behandeln. Wir sind Mediziner und wir haben, am liebsten würde man natürlich sagen, hier ist meine Ration oder das, was ich habe. Aber das, wenn du das anfängst, du kannst das ja nicht für alle machen.
Am Ende haben sie die Frau ins Krankenhaus aufgenommen, aber die großen Probleme können sie nicht lösen. Zu wenig Essen, zu wenig Trinken, zu wenig Unterkünfte, Medikamente, Ausrüstung. Trotzdem will er weitermachen.
Ich weiß es nicht, ich halte es für wichtig. Ich halte es für richtig vor allem, dass man da ist. Und dass die internationale Gemeinschaft nicht die Augen verschließt davor, was da ist. Die Leute haben es verdient, dass wir da sind.
Schon im September will er erneut in den Gazastreifen, um zu helfen. Es sind nur 3000 Kilometer zwischen hier und dem Chaos, sagt Amar Mardini.
Der norddeutsche Arzt Amar Mardini reist immer wieder ins Kriegsgebiet von Gaza, um dort zu helfen. David Pilgrim hat ihn an der Rostocker Universitätsklinik getroffen. Und damit schauen wir hier in den Themen des Tages auf das Wetter und vor allem, was es in diesem Jahr für die Bauern in Deutschland bedeutet. Denn die Witterung, erst die Trockenheit und dann vor allem auch der viele, viele Regen, hat Landwirte in Deutschland in diesem Jahr vor enorme Herausforderungen gestellt. Der Deutsche Bauernverband hat heute die Erntebilanz 2025 vorgestellt. Tabea Schoser.
Nach 2 Jahren mit schwachen Ernten erwarten die Landwirte dieses Jahr Besserung. Mit 43,5 Millionen Tonnen liege die Getreideernte wieder auf einem durchschnittlichen Niveau, erklärt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied. Immerhin, das sind 11% mehr als im Vorjahr. Aber der nasse Sommer hat die Ernte in vielen Regionen erschwert. Mähdrescher mussten wochenlang stillstehen und darunter hat die Qualität gelitten, besonders beim Weizen. Ein großer Teil könne nur als Tierfutter genutzt werden, nicht für die Weiterverarbeitung. Zusätzlich machen die niedrigen Preise den Landwirten zu schaffen. Sie sinken seit gut 2 Jahren und liegen derzeit bei etwa 180 Euro pro Tonne Weizen. Das sei zu wenig, um wirtschaftlich anzubauen, so Ruckwied. Er sieht die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr, denn die Kosten für Produktion und Personal steigen. Der Verband kritisiert auch weiter die Regeln beim Pflanzenschutz. Er fordert schnellere Zulassungen für Dünger. Zuversichtlicher blicken die Landwirte auf die bevorstehende Weinlese- und Apfelernte. Hier erwarten sie größere Mengen als im Vorjahr. Die Bilanz des Bauernverbandes beruht auf Meldungen der 18 Landesverbände.
In Kiruna, hoch oben im schwedischen Lappland, beginnt heute ein in Slow Motion erzähltes Kapitel Weltgeschichte. Die alte Holzkirche, die seit Ewigkeiten über der kleinen Stadt Kiruna thronte, zieht nämlich um. Vor 113 Jahren wurde sie erbaut und in den 1950ern ernannte man sie sogar zu Schwedens schönstem Bauwerk. Jetzt rollt sie, wie sie ist, 40 Meter breit, 670 Tonnen schwer, auf einem Spezialkonvoi über 5 Kilometer in ein neues Stadtzentrum. Jana Sinram über diesen bemerkenswerten Kirchenumzug, den der Bergbau dort nötig machte.
Los geht es pünktlich um 8 mit Gottes Segen.
Ein Platz zum rühmt hela Liebe.
Die Kirche ist ein Ort für unser ganzes Leben und so soll es auch bleiben, aber nun an einem neuen Platz. Pastorin Lena Schernberg und Bischöfin Åsa Nyström geben der alten Holzkirche ihre Wünsche mit auf den Weg. Dann rollt Kirunas Wahrzeichen los. Mit dabei tausende Schaulustige am Straßenrand und noch viel mehr per Livestream des Fernsehsenders SWT. Es ist eine Stimmung wie bei einem Volksfest. Ganz langsam schiebt sich die mehr als 100 Jahre alte Kirche voran. Die 670 Tonnen ruhen auf 2 Plattformen mit Rädern und insgesamt 56 Achsen. So kann sie per Fernsteuerung von Spezialisten einer holländischen Firma durch die extra verbreiterten Straßen manövriert werden. Nach knapp 2 Stunden die erste Schwierigkeit. Der 40 Meter breite Koloss muss zwischen einem Haus und einem dichten Birkenwäldchen hindurch. Millimeterarbeit.
Man kann sagen, just nu är det ganska dramatiskt, jag vill påstå. Vi har vakt en paus, vi måste gå bakåt.
Sehr dramatisch, sagt der Reporter im schwedischen Fernsehen. Aber machbar, erklärt Roy Griff. Er ist Experte für Schwerlasttransporte und als einer von mehreren Projektleitern an dem Kirchenumzug beteiligt. Alles eine Einschätzungssache desjenigen, der den Joystick in der Hand hat. Er kann die Plattformen seitlich steuern und in alle Richtungen kippen. Das ist gerade spannend hier. Schließlich ist es geschafft. Die Kirche rollt weiter. Im Hintergrund die große Bergbauhalde, die das Stadtbild von Kiruna prägt. Nordschwedens größte Stadt lebt vom Bergbau. Die Gesellschaft LKAB will die Eisenerzmine erweitern. Man hat hier die begehrten seltenen Erden gefunden. Außerdem wird das Erdreich rissig und instabil. Deshalb muss die ganze Innenstadt verlegt werden. Die Menschen in Kiruna blicken also mit gemischten Gefühlen auf den Kirchenumzug. So wie Barbro Behm, die seit 50 Jahren in Kiruna lebt und so wie viele andere an der Straße steht. Es ist interessant, spannend, aber ich bin auch wehmütig. Sie lag so schön da auf der Anhöhe, die Kirche. Aber das Wichtigste ist, dass sie erhalten bleibt. Die Kirche wird jedenfalls auch im neuen Stadtzentrum wichtigstes Wahrzeichen von Kiruna bleiben. Am ersten Tag hat sie schon mehr als die Hälfte der Strecke geschafft. Morgen geht es dann weiter zu ihrem endgültigen neuen Platz.
Und mit diesem Bericht aus Schweden enden unsere Themen des Tages heute an diesem 19. August.